So, ich bin über 50, ich habe mir das Recht verdient, eine Brille mitzunehmen. Ich bin genau in dieser Zwischenzeit, ne? Das heißt, es geht noch, aber es ist eher unangenehm. Und manchmal denke ich mir, ja, nicht mehr lange und dann wird sie Pflicht. Ich freue mich, hier zu sein. Ein tolles Symbol übrigens, wir leben ja auch in der Zwischenzeit, ne? Wir leben in der Zeit, wo wir Gott erleben und Gottes Gegenwart erleben und seine Kraft erleben. Aber wir leben auch noch auf der Erde und wir erleben auch die Kraft dieser Erde und dieser Welt und müssen mit beidem klarkommen. Ist total spannend. Ist aber nicht das Thema heute. Ich habe heute ein ganz anderes Thema auf dem Herzen. Aber wer mich nicht kennt, ich bin hier mit meiner besseren Hälfte, Carolyn. Wir kommen aus dem Norden von Hessen, also nicht wirklich. Wir wohnen da. Carolyn kommt aus Indien. Ich komme tatsächlich daher. Ich bin so ein richtiger Hessekopf. Ich kann das auch noch, weil wir haben früher immer diese Comedy gehört, die heißt Badesalz in Hessen, ne? Ey, du Studentekopf, sag mal, willst du ein Eis essen? Ne, mit zwei Beige. Naja, und wir sind hier, weil wir eigentlich zu dem, also nicht eigentlich, wir gehören zum Missions Team, wo auch Muschelwick dazu gestoßen ist und Missions Team von Dach. Es gibt so ein paar Aktionen, die machen wir besser gemeinsam. Jeder macht und hat seine eigene Aufgabe und auch seine Verantwortung als einzelne Vineyard, aber ein paar Dinge ist besser, wenn ich so spreche. Ja, okay, ich halte das so. Ein paar Dinge machen wir lieber zusammen und es gibt manchmal so auch Dinge, die halt nicht so schön sind, wo wir dann aktiv werden. Im Moment, wer das möchte, kann mal auf YouTube gucken, auf dem YouTube-Kanal von Vineyard Dach, einfach Vineyard und Dach, wie das Dach hier eingeben. Da ist ein Video im Kongo. Herrscht gerade Bürgerkrieg, Halbbürgerkrieg, halb ein Angriffskrieg aus Ruanda und dort sind einige von unseren Vineyards wirklich unter die Räder gekommen, also wirklich unter die Räder gekommen. Es ist wirklich grausam, was da passiert. Da gibt es ein Video drüber. Ich möchte da jetzt nicht mehr drüber erzählen, weil das ist ein sehr, sehr dunkles Thema. Schaut euch das mal an. Das sind dann Sachen, die wir dann als Vineyard gemeinsam machen, als Missions Team. Da arbeiten wir dann mit Logos, das ist meine Heimat, da sind wir auch da, Kerl und ich. Also wer unseren Dienst auch mit unterstützen will, kann da mal schauen. Das ist unsere Heimat, guckt euch das an. Es gibt ein paar Flyer und da gibt es einfach, ja, klassisch, wir sind halt ein Werk, das in Partnerschaft mit Vineyard ist. Das war der Grund, warum ich das erste Mal hier war. Aber dann habe ich euch lieb gewonnen. Und ich habe auch so ein dumpfes Gefühl, dass es beiderseitig ist. Ja, und jetzt waren wir schon seit gestern früh hier und eben was der Mann, der Tim erzählt hat, es war echt so, gestern, wir haben so einen Strategietag gehabt und Gott hatte auch eine Strategie. Und die war am Ende, uns zu segnen, wo ich schon Schluss machen wollte und dachte mir, so leichte Kopfschmerzen, ich will nach Hause, hat der Heilige Geist sich gedacht, nee, nee, ohne Segen geht ihr hier nicht raus aus dem Raum und hat wirklich uns besucht. Und heute nach dem Wort, nach der Botschaft, suchen wir das wieder. Kerl und ich und auch die anderen, die auch sich voll und gesegnet fühlen, wir werden für euch beten, wer das möchte. Wir salben euch mit Öl und wer Gebet braucht und das möchte, herzlich eingeladen. Warum ist das so wichtig? Wisst ihr, es gibt so eine Passage aus Jeremia 13, 1 bis 7. Ich habe, wenn ich ehrlich, jetzt, ich bin seit 14, 15 Jahren. Nee, 12, 12, seit 12 bin ich so in den charismatisch-christlichen Bereich unterwegs. Ich habe noch nie eine Predigt über Jeremia 13, 1 bis 7 gehört. Ich weiß nicht, ob es euch geht. Also wenn einer schon mal eine Predigt darüber gehört hat, meldet euch bitte gleich, weil das fand ich echt interessant. Was steht da? So hat der Herr zu mir gesprochen, zu Jeremia, ne, dem Propheten. Und ich sage das mal, und ich habe das schon mal in der Predigt gesagt. Es ist ja so, für mich, die Propheten, so ein Alttestament-Prophet, für mich ist das so ein richtiger, fies aussehender, grimmiger, fetter Bart, stechender Blick, so richtig so behaart und so, So ein Typ ist das, ne? Jesus, wir sind ja da so, so wir sind ja da, wie heißt es nochmal so? Wir sind da beeinflusst, ne? Ich weiß nicht, ich bin groß geworden, wir hatten so ein Bild bei uns, da war Jesus so süß. Dass der hatte so diesen ganz super gut gekämmten Bart und dann so halblange Haare, stechend blaue Augen, dieses Gesicht, das nur noch von Liebe und Freundlichkeit ist. Das Erste ist vielleicht richtig. Ich kann mir vorstellen, die Alttestament-Propheten, die waren sicherlich auch so. Das waren so, aber Jesus war halt auch nicht so süß und so nett und so, ne? Aber so ein Jeremia, wenn der da auftritt und wenn Gott ihm dann Aufträge gibt, dann ist das schon ein bisschen grimmiger. Das ist nicht so, oh, das, sondern der geht hin und Gott sagt ihm was. Also Gott sagt, geh und kaufe dir einen Schurz aus Leinen, leg ihn dir um die Hüften, lass aber kein Wasser dran kommen. Und nach dem Wort des Herrn kaufte ich den Schurz und legte ihn mir um die Hüften. Und zum zweiten Mal erging das Wort des Herrn an mich, nimm den Schurz, den du gekauft hast, den du dir um die Hüften gelegt hast, und mach dich auf, geh zum Euphrat und verbirg ihn dort in einer Felsspalte. Und ich ging, verbat ihn an Euphrat, wie der Herr es mir geboten hatte. Und nach langer Zeit sprach der Herr zu mir, auf, geh zum Euphrat und hole dort den Schurz, den ich dir dort zu verbergen geboten habe. Und dann ging ich zum Euphrat und grub und nahm den Schurz von der Stelle, wo ich ihn verborgen hatte. Und siehe, der Schurz war verrottet und zu nichts mehr nütze. Wer hat darüber schon mal eine Predigt gehört? Das ist krass, ne? Ah, es ist aber so interessant. Also erstmal so ein paar Hintergrundinformationen. So ein Leinenschurz damals, muss man einfach wissen, dass ein Leinenschurz, in der Regel waren die aus einem Garn gewoben und sehr teuer. Das war also jetzt nicht einfach mal so ein Kleidungsstück, wie wir kennen, ne? Geht zu Taco und kauft den Pulli für 10 Euro oder so, sondern das war ein kostbares, wertvolles Stück Kleidung. Das war nicht irgendetwas. Das heißt, was Gott hier dem Propheten gesagt hat, das hat ihm richtig Geld gekostet, ja, und dann hat er das gekauft und dann sagt ihm Gott, hey, verbirg das an dem Fluss. Und das muss man jetzt auch wissen. Der Euphrat ist auch ein Fluss, der lebt von den Regenzeiten und den Trockenzeiten. Und wenn er an den Fluss geht und dieses teure Kleidungsstück in einer Felsspalte reinpackt, dann ist das so gut wie sicher, dass das überschwemmt wird, dass das dreckig wird, dass das verwest, dass das kaputt geht. Ja, das ist also etwas, ja, das war klar, dass das passieren wird. Und dann holt er das raus und dann geht's ja weiter, Gott fängt dann an und benutzt dieses Symbol und sagt, schaut mal, das ist das, was Israel gemacht hat. Und wenn wir uns das angucken, der Wert, den Gott Israel gegeben hat, lass uns einmal darüber nachdenken, was ist Israel? Gott hat Israel berufen, von allen Völkern das eine Volk zu sein, das sein Volk ist, das Volk zu sein, das in seinen Samen, also in der Generation zu Generation, den einen Messias bringen will, den Heilsplan Gottes. Ja, wir haben diesen Moment, Gott schafft die Menschen, Adam und Eva, sie fallen in Sünde. Gott kommt mit einem direkten Plan, der Plan Gottes kommt. Ja, und er sagt zur Frau, dein Same, also er sagt zur Schlange, aber es ist die Frau, die auch mit angesprochen ist, dein Same, der wird kommen und der wird der Schlange den Kopf zertreten. Das ist die Verheißung. Es wird der Messias kommen. Und dann baut sich das im Alten Testament auf. Es gibt dann diese Wahl, dieses Rausrufen von Abraham. Komm raus aus dem Land, aus dem du bist. Ich werde dich zu einem Volk machen. Und durch dein Same wird jede Familie auf der Erde gesegnet werden. Was für eine Verheißung. Und wer trägt diesen Segen? Wer ist derjenige, der wie ein Banner, dieser Bannerträger ist? Ja, bei Olympia, es gibt diese Bannerträger, die tragen, die präsentieren das Land. Ja, wer präsentiert Gottes Banner auf der Erde? Das ist dieses Volk. Und das ist nicht das stärkste Volk. Im Gegenteil, wenn wir uns das anschauen, Gott sagt das schon auch Abraham, ihr werdet, dein Same, der wird versklavt werden, ihr werdet Sklaven sein und dann werde ich euch rausrufen und befreien. Das heißt, es ist ein Volk von ehemaligen Sklaven, kein Imperium. Und es gab mächtige Völker auch in der Zeit, die ganze Imperien aufgebaut haben, die die anderen erobert haben, die groß und stark wurden. Und Gott hat dieses kleine Völkchen dort rausgesucht. Eine kleine Schar und hat ihnen das Banner gegeben, das sie aufrecht hochhalten sollen. Das ist das Banner, hier wohnt und lebt der lebendige Gott. Hier. Nicht, wo die Mächtigen sind, nicht, wo die Großen sind, nicht, wo die Zentralen sind, nicht, wo die Armeen sind, nicht, wo das große Gold und alles ist, sondern hier, dieses Volk, das am Anfang nicht mal einen König hatte, sondern Richter. Und Propheten sind gekommen und haben das Volk geführt. Richter sind gekommen und haben das Volk geführt. Hier kommt in der Zeit der Könige kommt ein Prophet. Und Jeremia nimmt das als Beispiel. Gott benutzt hier den Propheten und sagt, und was habt ihr damit gemacht, Israel? Was habt ihr mit dem gemacht, mit dem Größten, was man eigentlich haben kann, dass ihr die Bannerträger des lebendigen Gottes seid? Ihr habt es vergraben. Das kennen wir, ne? Jesus benutzt ähnliche Beispiele. Jesus kannte natürlich auch Jeremia wahrscheinlich besser als wir alle zusammen. Ja, weil er der inspirierende Geist hinter Jeremia war. Und als ich das erste Mal dem begegnet bin, das war wirklich so, und ich habe mehr oder weniger die Bibel einmal komplett durchgelesen. Ich habe manchmal ein bisschen geschummelt, wo es sehr langweilig wurde bei irgendwelchen. Ja, aber mehr, eigentlich habe ich das schon mal gelesen. Und wir fahren im Auto und sind auf dem Weg in den Gottesdienst und sind am Beten, Carol und ich. Herr, was für eine Botschaft hast du, ne? Wir hatten einen Tag vorher, es war jetzt nicht an dem gleichen Tag, ne? Und dann sagt Carol, hey, ich habe was für dich hier, Jeremia 13, 1 bis 7. Sie wusste selber nicht mal, was da drin steht. Und wir machen das auf und ich habe gemerkt, das hat erst mal ganz direkt zu mir gesprochen. Weil ich habe mich komplett da drin wiedergefunden. Und was habe ich gefunden? Ich habe gefunden, dass genau das, dieser Banner, dieses Gott hat mich berufen. Ja, als junger Mann hat Gott Dinge über mein Leben ausgesprochen. Und eine Weile sah das auch gut aus. Und irgendwann habe ich gemerkt, und dann besonders, als so alles in sich zusammenfiel und so weiter, ich habe das hier ja schon mal erzählt, habe ich gemerkt, das ist eigentlich verloren gegangen. Ich habe das nicht mehr präsent, es ist nicht mehr in mir da, das ist vergraben, es ist weg. Und das Problem ist, wenn Berufung und wenn Leben und wenn Bedeutung und wenn Aufrechterhalten von Gottes Gegenwart vergraben wird, dann verrottet das einfach. Das kann man nicht konservieren, das kann man nicht aufrechterhalten. Ich kann nicht das, was Gott mir gegeben hat an Berufung und an Gaben und an Begabung, ich kann das nicht nehmen und vergraben und erwarten, dass es genauso erhalten bleibt. Das funktioniert nicht. Das heißt nicht, dass es nicht wiederhergestellt werden kann. Aber es bedeutet, dass wenn Gott Dinge in unser Leben hineinlegt, in dir und mir oder in uns als eine Gemeinschaft, als ein Volk, und dann kommt das Leben. Und das Beispiel hier ist ja, Jeremia nimmt das und vergräbt es in einer Spalte, da ist ja erstmal das sicher. Man könnte ja auf die Idee kommen, das ist erstmal sicher. Das ist vergraben, das ist vielleicht sogar luftdicht, abgedichtet, keine Ahnung, wie er es vergraben hat. Vielleicht hat das ja sogar einen Tonkrug gemacht oder keine Ahnung. Man denkt ja, das ist erstmal sicher. Dann kommt aber das Wasser und überflutet das, dann kommt das Leben, das kommt. So war das bei mir auch. Das Leben mit bitteren Erfahrungen, mit schwierigen Erfahrungen, mit Dingen, die mir zu schaffen gemacht haben, haben angefangen und haben das weggenommen von dem, was ich dort hatte. Hi. Worüber reden wir? Von Anfang an war es Gottes Idee, dass er mit uns Gemeinschaft hat. Von Anfang an war das sein Plan, sein Wille, dass er mit den Menschen Gemeinschaft hat. Wir sind geschaffen, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Wir sind geschaffen um Gemeinschaft. Gott hat uns gemacht. Gott hat Adam und Eva geschaffen, nicht um ihn anzubeten, nicht damit er so ein herrlich großer Gott ist und wir vor ihm niederfallen und ihn anbeten, sondern er hat uns geschaffen, damit er Gemeinschaft mit uns hat. Das ist das größte Gut, das er uns gegeben hat. Und wenn wir die Geschichte verfolgen, wir sehen, die Geschichte ist, dass Gott wieder und wieder auch nach der gefallenen Natur des Menschen Orte und Räume schafft, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Wir sehen, dass Gott kommt zu Abraham, zu seinem Zelt, zu seiner Wohnung, wo Abraham wohnt, und besucht ihn und isst mit ihm. Und dann geht Gott sogar hin und sagt zu Abraham, oder er sagt erstmal zu sich selber, ich will meinem Freund Abraham nicht verheimlichen oder nicht enthalten, was ich mit Sodom und Gomorra an Gericht vorhabe. Eine freundschaftliche Beziehung. Und das geht weiter. Wenn man dann sieht, es ist nicht nur Abraham, Gott kommt und besucht Isaak. Gott kommt und kämpft im Ringkampf mit Jakob. Und die Himmelsleiter entsteht. Das sind ganz kräftige Symbole. Gott will Gemeinschaft. Und dann kommt Gott über Mose. Und Mose hat dann diesen großen Moment. Mose erlebt diesen Moment, wo Gott ihn ruft auf den Berg und Gott zeigt sich. Und nicht nur Mose, wenn wir das dann weiterlesen, Gott erlaubt sogar einer Gruppe der Ältesten mitzukommen und mit sein Angesicht von der Ferne zu sehen. Weil das ist, was Gott möchte. Er möchte Gemeinschaft mit uns haben. Und dann sagt Gott, okay, Mose, so wie ihr, und das war ein Nomadenfeld, so wie ihr zusammenlebt, will ich mit euch leben in einem Zelt. Also schafft Gott die Stiftshütte, sagt dem Volk Israel, wie sie die Stiftshütte bauen sollen. Warum? Weil er Gemeinschaft mit ihnen haben will. Und dann passiert dieser Moment, als die Stiftshütte eingeweiht wird. Was macht Gott? Er kommt mit in der Wolke seiner Gegenwart in diese Hütte hinein, so dass es unerträglich war für den Menschen, dort hineinzugehen. So extrem stark war die Gegenwart Gottes dort. Warum? Weil Gott Gemeinschaft haben will. Es geht weiter. Das ist nicht nur die Stiftshütte. Dann erobert das Volk Israel das Land, das ihnen verheißen ist. Und dann haben sie einen König und dann fangen sie an, in Häusern zu leben. Sie werden von Nomaden zu festsitzenden Menschen, die in Städten und in Dörfern leben. Also sagt Gott, ich will immer noch unter euch leben. Ich will immer noch Gemeinschaft mit euch haben. Also erlaubt er, dass ein Tempel gebaut wird. David darf ihn nicht bauen. David war der Auserwählte, aber David hatte Blut an seinen Händen. Und Gott sagt, nein, das geht nicht. Salomon wird den Tempel bauen. Aber was macht Gott, als der Tempel gebaut war? Das gleiche wie in der Stiftshütte. Er kommt und wohnt unter den Menschen. Und es geht weiter, wisst ihr, dann kommt diese Zeit, in der auf einmal dieser Messias aus diesem Volk kommt. Die Aufgabe, die Israel hier hatte, weswegen Gott den Propheten Jeremia schickt und sie anklagt. Was ist das Kostbare in eurer Mitte? Was ist das, was ihr umgürtet haben sollt? Was ist diese Gegenwart, die so unglaublich stark ist? Was ist das? Da kommt der Messias. Und er wandelt unter uns. Unglaubliche Dinge passieren. Zeichen und Wunder, die nie vorher gesehen sind. Der Reinhard Rehberg, der hat mich darauf gebracht, der hat gesagt, er findet im gesamten Alten Testament nicht eine Stelle, wo dämonische Kräfte ausgetrieben wurden. Nirgendwo. Das war neu. Die Belastungen waren da, aber das war neu, dass auf einmal jemand da ist, der diese Autorität hat. Und diese Mächte austreibt. Das war neu mit Jesus. Heilen, da stehen so kleine Verse, steht, und er heilte jeden, den sie zu ihm gebracht haben. Boah, Gott mit uns. Emmanuel heißt er. Ist so schön beschrieben, ne? In der Rede vom Stephanus. Wohnt denn Gott in Häusern aus Stein? Sagt Stephanus, als er vor dem Volk ist und angeklagt wird und gleich wird er gesteinigt. Warum? Weil er spiegelt ihnen so genau, worum es geht. Denn jetzt passiert das echte Wunder. Gott will immer noch Gemeinschaft haben. Es geht Gott immer noch um die eine Sache. Er will mit dir und mir Gemeinschaft haben. Und jetzt kommt das, was Jesus gesagt hat. Es ist gut, dass ich gehe. Denn wenn ich gegangen bin und meinen Platz eingenommen habe, zu Rechten des Vaters, ist der Ort der Macht, wo das Menschliche und das Himmlische vereint wird in Jesus Christus, wo er die Macht ergreift über die gesamte Welt, diese und die gesamte himmlische Welt vereint. Dort gibt er seinen Geist und seinen Geist nicht einfach so, sondern seinen Geist in einer Art und Weise, dass er uns komplett erfüllt und in uns wohnt. Jesus sagt, wenn ihr mich liebt und meine Gebote haltet, dann wird der Vater und ich kommen und was machen? Wohnung in euch nehmen. Es geht Gott immer noch darum. Es geht ihn immer noch darum, dass er kommt und Wohnung in uns nimmt. Das ist etwas, in Epheser beschreibt das Paulus so. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung vernommen habt. In ihm seid ihr als Glaubende auch versiegelt worden durch den Geist der Verheißung, den Heiligen Geist. Er ist ein erster Anteil unseres Erbes. Er wirkt auf unsere Erlösung hin zum Lob seiner Herrlichkeit. Was heißt das, ein erster Anteil seines Erbes? Das heißt, dass durch unseren Glauben an ihn wir jetzt schon etwas ererben von der Welt, die noch kommen wird. Was ist denn die Welt, die noch kommen wird? Die Welt, die noch kommen wird, das lesen wir, das ist der Raum in der Zeit, in der alles Böse hinweggetan ist und Gott selber kommt und unter uns wohnt. Warum? Weil er Gemeinschaft mit uns will. Er mag uns und er ist ein Gott, der übermächtig ist, der allmächtig ist, der kann mit Milliarden Menschen gleichzeitig intime Gemeinschaft haben. Er hat keine Limits wie wir Menschen. Das ist Gott. Aber was will er? Er will Gemeinschaft mit uns. In einer anderen Passage im Hebräer, ich glaube Hebräer kommt von Paulus, da gibt es unterschiedliche Meinungen, ist auch vollkommen egal. Dort wird einmal das behandelt, was ist eigentlich, wenn jemand, der diese gesamte Fülle erlebt hat und abfällt. Das ist das Thema. Aber da drin steckt eine riesige Wahrheit. Dort steht Epheser 6, 4 und 5, die einmal erleuchtet worden sind, himmlische Gabe geschmeckt und Anteil bekommen haben am Heiligen Geist, die das gute Wort Gottes und die Kräfte der kommenden Welt geschmeckt haben. Boah, was sind das für Aussagen? Die Kräfte der kommenden Welt, wenn ich die schmecken kann, dann sind die hier und jetzt zur Verfügung. Das heißt, da kommt etwas aus der Welt, die noch kommen wird, in unsere Zeit hinein, die das Kraft ist, dass man schmecken kann, dass man erfahren kann. Das bringt mit sich, dass man erleuchtet wird, dass man eine Klarheit in dem Blick hat. Was ist eigentlich wirklich wichtig auf dieser Welt? Das ist eine himmlische Gabe. Was ist echt wichtig? Was ist so wichtig, dass alles andere sich dem unterordnet in meinem Leben? Und ich diesen inneren Hunger habe danach, dass ich das wirklich will, weil das ist das Kostbarste auf dieser gesamten Welt. Das ist das. Und das ist eine Kraft, die aus der anderen Welt in meine Welt hineinkommt und in mir etwas bewirkt, das so unglaublich ist. Und auf was baut es auf? Auf die Gemeinschaft, die Gott mit uns will. Wer ist der Agierende hier? Nicht ich. Wer initiiert das Ganze? Nicht ich. Gott, warum? Weil er Gemeinschaft mit mir will. Deshalb sagt er, ich werde Wohnung in euch nehmen. Das, was dabei kommt, was so unglaublich stark ist, so wie Israel erwählt war als kleines Völkchen im Vergleich, ein wirklich kleines Volk, das irgendwie, warum habe ich gerade gelacht? Ich habe gerade an Asterix und Obelix gedacht. Dieses eine, der eine Widerstand gegen das Imperium. Ja, also die Römer kommen immer wieder und wieder und haben keine Chance, weil die haben den Zaubertrank. Was für ein cooles Bild eigentlich für den Heiligen Geist. Ja, die Welt kommt und will dieses Ding verschlucken. Ja, da kommen Imperien und wollen es. Und genauso wie bei Asterix und Obelix, die werden auch ab und zu mal erobert, ne? Wenn die wirklich sich blöd verhalten und so weiter, gibt's halt so Umstände. Und das gab es in Israel auch. Israel wurde auch erobert. Was ist passiert? Sie haben das verloren, was das Kostbarste war. Die Gegenwart Gottes. Gen Osten ist er ausgezogen aus dem Tempel, lesen wir. Ich glaube, das ist in Hesekiel steht das, ne? Gen Osten ist er. Und wisst ihr, wie, von wo Jesus einzieht? Nach Jerusalem, vom Osten her. Auf dem Esel, das vorhergesagt ist. Was für eine starke Prophetie. Aber hier geht es darum, das Volk hat das verloren. Nicht nur einmal. Sie haben die Gegenwart Gottes im Tempel verloren. Und ich kenne das aus meinem Leben. Und dann gibt es so kleine Verse. Jesus benutzt ein Gleichnis. Ein Vers. Matthäus 13, 44. Ein Vers. Wiederum, sagt er, gleicht das Reich der Himmel einem verborgenen Schatz im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber ging er hin und verkaufte alles, was er hat, und kaufte jeden Acker. Es ist ein Vers. Und es gibt so Momente, wir fahren recht viel besuchen verschiedene Vineyards und wir haben viel Zeit im Auto und machen dann Worship. Und ich habe angefangen einmal zu beten, dass ich gesagt habe, Herr, ich möchte in der Tiefe meines Seins verstehen, was es bedeutet, dass du das Wichtigste auf der Welt bist. Weil das Problem ist, ich kann euch jetzt Wissen wiedergeben, ja? Das ist ja auch logisch, also mal ehrlich. Natürlich ist Gott das Wichtigste. Ja klar, jeder von uns sagt, ich habe einmal diese Entscheidung getroffen, ich habe Jesus mein Leben gegeben, das ist das Wichtigste in meinem Leben. Aber was heißt das eigentlich, dass das das Wichtigste ist? Verstehen wir das wirklich? Und warum ist das so wichtig? Weil dieser Schatz, von dem Jesus hier spricht, das ist dieses Reich der Himmel. Das ist die Gegenwart des lebendigen Gottes hier und jetzt. Das ist der Banner, den wir aufrechterhalten. Das ist, wenn wir das hochhalten in dieser Welt, als dieses kleine Dorf in Gallien. Ja, wenn die Welt sich aufmacht und die Gemeinde verschlingen wird, dann halten wir einen Banner hoch. Was ist das Banner? Das ist das Banner, dass wir dem lebendigen Gott nachfolgen und dass wir eine übernatürliche Kraft unter uns haben. Was ist diese Kraft? Das ist der Geber der Gaben, der Heilige Geist. Das ist diese Versiegelung, die wir empfangen haben. Eine Macht aus der kommenden Welt in unsere Welt hinein. Und warum gibt Gott das? Als allererstes, weil er Gemeinschaft mit uns haben will. Weil wir nur so eine tiefe, innige Beziehung zu ihm haben. Das andere ist Religion. Und das funktioniert nicht. Das andere ist, ja, und ich kenne so viele ganz fest und tiefgläubige Christen, die aber keine intime Beziehung haben, weil sie den Heiligen Geist dummerweise ablehnen. Und das wird so eine Theorie, der kommt, wenn man wiedergeboren wird. Das ist nicht biblisch, das ist einfach eine postbiblische Lehre, das stimmt einfach nicht. Mehrfach haben die Jünger in der ersten Zeit, haben sie eine Erfüllung erfahren vom Heiligen Geist. Lesen wir in der Apostelgeschichte, es ist da. Das heißt, diese neue Erfüllung ist da, diese Erneuerung dieses Leingewandes ist möglich. Seine Gegenwart kommt wieder. Und warum ist seine Gegenwart so wichtig? Weil sie hat noch mehr Funktionen. Warum empfangen wir Kräfte aus der kommenden Welt in unsere Welt? Weil Gott weiß, wir sind eine kleine Schar. Gott kennt uns und Gott weiß, dass es Mächte gibt in dieser Welt, die diese kleine Schar immer verschlingen will. Und deshalb geht er hin und was macht er? Er gibt uns Gaben. Die Gegenwart des Heiligen Geistes kommt nicht ohne Auswirkungen. Die Auswirkungen sind die Gaben des Geistes. die sprechen in neuen Sprachen. Die Gabe der Heilung, die Gabe der Barmherzigkeit, die Gabe der Lehre, die Gabe der Unterscheidung der Geister. Er begabt seine Gemeinde. Herr, und wisst ihr, es ist viel einfacher, Rom zu bekämpfen, wenn man den Zaubertrank hat, als ohne. Und der Zaubertrank nützt auch nichts in diesem schönen Fässchen da, wenn er da steht und man ihn nicht trinkt. Und so ist das mit dem Heiligen Geist. Wenn wir nicht einen Hunger haben nach ihm als den Geber der Gaben und wirklich danach uns ausstrecken, dann ist das tatsächlich so, als ob wir das irgendwo in Reserve haben und wir sind, ihr seht in der Vineyard, wir glauben an das natürliche Übernatürliche. Dass wir sind Vineyard, ja? Wir sagen, ja, wir leben in der Zeit, ja, wir wissen, diese Welt ist da und real, aber wir wissen genauso, dass die neue Welt schon angefangen hat, in diese Welt hineinzubrechen. Wir haben das Erbe schon da und deshalb ergreifen wir das. Das glauben wir tief in uns drin, das ist unsere innere Überzeugung. Aber es nützt nichts, wenn es im Fass drin ist. Diese Kraft muss in uns hinein. Wir müssen mit ihr leben und dann passiert das und ergibt sie, damit wir uns auch verteidigen können. Das Neue Testament hat kein Bild, das sich in uns geprägt hat nach der Aufklärung. Die Aufklärung bringt ein Gedankenbild mit, dass diese Welt Gott hat vielleicht. Also wenn ich gläubig bin, habe ich Gott irgendwo in der Höhe und dann habe ich mein normales Leben hier. Und was hier so passiert, hat eigentlich im Großen mit Gott zu tun, aber im Kleinen gibt es kaum Berührungspunkte. Mein normales Leben hat kaum Auswirkungen auf das geistliche Leben. Das ist kein Bild, das das Neue Testament uns gibt. Im Gegenteil, das Neue Testament sagt, die Auswirkungen der geistlichen Welt sind reell in unserer Welt. Dämonische Kräfte sind dort. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte und Gewalten, die sich aufmachen und uns verschlingen. Der Feind ist wie ein brüllender Löwe. Wir haben eine geistliche Waffenrüstung bekommen. Das ist alles echt und real, auch wenn es eine Welt um uns herum ablehnt. Und sie merken nicht, wie sie von den Mächten verführt werden. Schaut euch doch mal die Ideen an, die gerade rumkurieren, das Genderwahn. Woher kommt das denn? Das sind Ideen, die eingeflüstert werden. Justin der Märtyrer, der schreibt dem Kaiser, im 2. Jahrhundert, ein Kirchenvater, er schreibt, warum kommen denn die Mächtigen auf die Idee, dass eine Todesstrafe auf Christsein gibt? Eine Todesstrafe, also einfach nur Christ werden, eine Todesstrafe. Er sagt, weil die Dämonen sie anstacheln. Ja, wir sehen nicht hinter jedem Busch einen Dämonen, ne? Nicht primitiv, bitte nicht, aber mit Unterscheidung. Und was ist das? Eine Gabe ist das, die der Heilige Geist uns gibt, zu wissen, wann ist es diese Welt und das Böse dieser Welt und der Wille von Menschen, den Gott respektiert, und wann ist es ein Angriff auf uns. Aber es gibt die Angriffe. Es wäre dumm, das zu ignorieren. Aber wir haben die Waffen bekommen. Wir haben die Gaben bekommen. Und die Gaben lassen sich aufteilen in Gruppen. Da gibt es einen Teil der Gaben, die sind uns gegeben, die uns alleine helfen als Gemeinde. Und wenn wir die Gaben nicht brauchen in der Gemeinde, nicht gebrauchen, verpassen wir Ermutigung und Kraft. Und dann kommt die Welt und dann kommt eine Schwere und dann wird der Himmel bleiern. Und dann kommt Entmutigung und dann hat man keine Kraft mehr und alles wird schwer und zäh und müßig und mühselig. Aber wir haben Gaben. Die sind nur dafür da, die Gemeinde zu ermutigen. Worte der Auferbauung, Worte der Weisheit, Worte der Offenbarung, prophetisches Reden in die Gemeinde rein, ist uns gegeben, damit wir es erleben und ermutigt und erfrischt werden. Der andere Teil der Gaben ist gegeben, um rauszugehen in die Welt. Die meisten Heilungen passieren immer in der Kirchengeschichte, wenn Christen sich aufmachen und in die Welt rausgehen. Es gab Heilungen auch immer innerhalb der Gemeinde, aber in der Regel passieren die Heilungen, wenn wir rausgehen. Wenn wir nicht mehr rausgehen, sehen wir auch weniger Heilungen. Das ist einfach eine natürliche Folge. Aber es gibt auch Worte der Prophetie, Worte der Weissagung. Ne? Paulus ist da ziemlich krass. Der sagt, hey, wenn ihr in den Gottesdienst reingeht und da sind Fremde da und ihr redet von den Sprachen, dann denken die, ihr seid Pillepalle. Ihr seid ein bisschen Tulle oder ein bisschen verrückt. Aber was passiert, wenn ihr prophetische Worte in sein Leben reinredet? Wow, was ganz anderes. Und jetzt, hey, wir sind auch Vineyard. Ja, das ist jetzt Englisch, ich übersetze es danach. Everybody gotta play, jeder darf mitmachen. Bei den Gaben Gottes darf jeder mitmachen. Das ist nämlich auch ein Geheimnis. Wisst ihr, ich kenne das von früher, ich weiß nicht, wer das auch schon mal von euch gemacht hat. Da gibt es einen Gabentest und dann mache ich einen Test und kreuze Fragen an und dann finde ich, welche Gabe ich habe. Das ist nett. Soll ich euch mal ein Geheimnis sagen? Die Gaben sind der Gemeinde gegeben. Ja, da mögen einige befähigter sein, aber die Gaben gehören dem Geber und er gibt sie der Gemeinde. Und das heißt dir. Und da gibt es Momente, wo du vielleicht innerlich eine Offenbarung bekommst, die wichtig ist. Und das hattest du vorher nicht und das hast du vielleicht auch 2 Jahre danach nicht. Aber dann will der Heilige Geist, dass du das tust und dann tu es. Weil diese Gaben gehören nicht dir. Es gibt keinen, der sie in Besitz nehmen kann, weil sie gehören alleine dem Geber der Gaben. Und es ist der Heilige Geist und er gibt sie der Gemeinde, weil die Gemeinde braucht sie. Und wir brauchen keine Superhelden in der Gemeinde. Wir brauchen dich und mich, die einfach sich aufmachen und darin leben. Und einander dienen und der Welt dienen und das Banner hochhalten. Denn das ist auf uns übergegangen. Ja, das ist nicht ganz richtig. Theologisch ist es tatsächlich so, wir sind eingepflanzt in den Ruf des Volkes Israels und dürfen mit ihnen das Banner weitertragen. Die wissen es nur im Moment nicht mehr. Aber das ist unsere Aufgabe, das Banner in dieser Welt hochhalten. Und er befähigt uns da drin. Aber ich kann euch sagen, was es braucht. Und das habe ich persönlich erlebt, als ich gemerkt habe, ja, ich habe es tatsächlich vergraben. Und das hat in mir eine Reise ausgelöst und auch eine tiefe Trauer, ehrlich. Aber auf der anderen Seite kommt dann Gott in seiner unglaublichen Güte und sagt, hey, ich stell das wieder her, ich stell deinen Ruf wieder her. Ich stelle dich von dem Dunkeln wieder auf das Podest, weil ich will, dass du Licht bist. Gott will, dass wir Vineyard Nürnberg Licht sind in dieser Welt. Und Gott interessiert sich nicht für Zahlen und Stärken und Nummern und all dieses Zeug, das ist ihm sowas von egal. Wenn er das wollte, dann hätte er die Babylonier ausgesucht oder wer kam da noch alles um die Ecke, der dann mächtig war. Da gab es ja die ganzen Völker, die nacheinander kommen und Riesenimperien aufgebaut haben, die dann alle wieder untergegangen sind. Gott hat Israel, dieses eine kleine Volk, ausgesucht. Und die Schrift sagt, es ist ein Beispiel für uns. Wir lesen das und wir sehen das. Wir haben keine Angst davor. Weil Gott uns erwählt hat, um Licht zu sein im Dunkeln. Ich habe dann in der Zeit ein Verlangen in mir entwickelt, dass ich gesagt habe, hey, ich will ohne das nicht mehr leben. Ich merke dann, wie, ja, dann gibt es Tage, wo ich das vergesse und ich bin dann abends in meiner Zeit und denke danach und denke mir, ich habe es noch nicht ganz so verstanden, wie es eigentlich sein müsste. Es ist nicht so, es ist nicht eine Reise, die so glatt und alles funktioniert. Und dann spüre ich die Stimme unseres Vaters in meinem Herzen, der sagt, hey, ist gut, aber ich sehe dein Herz und ich sehe dein Verlangen und ich liebe dich und ich gebe dir, weil ich dein Vater bin. Du kannst dir die Gabe auch nicht verdienen. Du kannst nicht besonders toll sein und dann gibt es einen Automatismus und Gott gibt dir das, sondern Gott gibt, weil er liebt. Und er liebt euch, er liebt dich, er liebt mich. Und das ist die Ermutigung, wisst ihr? Jesaja ist ziemlich zeitgleich mit Jeremia. Das sind so mehrere Propheten, die in dieser Zeit aufgestanden sind, die in der schwierigsten Phase, einer der schwierigsten Phasen des Volkes Israel aufgestanden sind. Und wenn man dann den Jesaja-Brief liest, Zeitgenosse mehr oder weniger von Jeremia, dann gibt es so 3 Teile in dem Buch. Es ist der erste Anfang, das Buch, und da wird es richtig düster. Gott gebraucht den Propheten, um aufzudecken, hey, ihr habt das verloren. Und die Strafe wird kommen. Ich muss strafen. Und dann kommt diese zweite Phase, das ist diese Phase, in der Gott sagt, okay, jetzt seid ihr gestraft, aber ich werde euch wiederherstellen. Ich werde euch wiederherstellen. Das ist die Phase, wo sie im Exil sind und Gott redet zu ihnen. Und dann kommt diese dritte Phase des Buches am Ende. Und da macht Gott richtig auf. Da beschreibt er, was passieren wird, wenn sein Reich kommt. Der Geist des Herrn ist auf mir, um zu verkünden, denen, die gefangen sind, Freiheit, den Armen die frohe Botschaft zu verkünden, den Blinden sehen zu machen, die Kranken zu heilen, die gebrochenen Herzen sind heil zu machen. Und wisst ihr, was wirklich cool ist? Wir leben genau in der Zeit. Wir leben in der Zeit. Wir leben in dieser Zeit, in der diese Verheißung in unserer Mitte angefangen hat. Ist auch eine Vineyard-Wahrheit. Wir leben in der angebrochenen Zeit des Reiches Gottes. Diese Welt geht noch weiter. Sehen wir das noch nicht und jetzt schon? Ja, das Reich Gottes ist noch nicht vollendet. Das passiert, wenn Jesus wiederkommt, wo alles wiederhergestellt wird. Aber wir leben in der angefangenen Zeit des Reiches Gottes. Und es bedeutet, dass für dich und mich das Realität und Wahrheit wird im Leben. Aus Joel 3. Ich werde meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Und da steht sogar, die Söhne und Mägde werden von meinem Geist erfüllt werden. Und wisst ihr, was das ist? Das ist in der Verheißung von Gott mit Abraham, schließt Gott die Mägde und Knechte in diesen Bund schon mit ein. Das sind wir. Weil der Bund ist mit einem Volk, mit dem Samen von Abraham. Wir sind jetzt, ich weiß nicht, ob jetzt jemand hier zum jüdischen Volk gehört, wäre echt super. Wer es nicht ist, wir sind trotzdem mit eingeschlossen. Und wir leben in der Zeit, in der er seinen Geist auf uns ausgießt und in der wir diese Zeichen und Wunder erfahren, weil sie sind Teil des Paketes, wenn wir den Heiligen Geist haben. Warum rede ich so viel darüber? Weil ich möchte euch ermutigen. Ich möchte euch ermutigen, euch neu danach auszustrecken. Alle und jeder. Es ist nicht für einige da. Es ist nicht für Spezielle da. Ich bin kein Superheld. Ich bin ein normaler Mann. Ich habe meinen Mist gebaut im Leben. Ich habe meine eigene Reise und mein Zerbruch erlebt. Jeder hat seine eigene Reise. Jeder hat seine eigenen Momente. Jeder hat seine eigenen Siege und Niederlagen. Es ist für jeden, für uns da. Nehmt und trinkt. Wenn schon irdische Väter, die irdisch sind, die Fehler haben, ihren Kindern, wenn sie um Brot bitten, keinen Stein oder Skorpion geben, wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen, die ihn bitten, seinen Geist geben. Lasst uns ihn bitten, uns neu zu erfüllen. Wenn es dir so ging wie mir, dass es mal da war, dass du dieses Leinen Gewand getragen hast und es dann irgendwann vergraben war und du das Gefühl hast, es braucht Erneuerung, dann wollen wir für euch beten. Gemeinsam, nicht nur wir, jeder, der fühlt, soll mitbeten, dass wir bitten, dass Gott uns neu füllt und neu seine Kraft gibt. Es ist das Geschenk an die Gemeinde und ein Geschenk, das wirklich so mit der Vergleich kam hier, ein bisschen wie dieser Zaubertrank ist. Es ist eine Kraft aus der kommenden Welt in unsere Welt hinein. Und es ist wunderbar. Und es heilt uns und es hilft uns, in dieser Welt zu bestehen und das Banner in dieser Welt hochzuhalten. Amen.